Wir fallen seit Jahren, wenn man so will, seit sicher zwei Jahrzehnten eigentlich, fallen wir aus als die Impulsgeber Europas und haben das immer so gewiss verschüchtert mit unserer Vergangenheit begründet. Gleichzeitig sind aber viele europäische Partner oder Mitgliedstaaten und die Regierungen so aufgestellt mittlerweile, dass sie sagen, wir erwarten uns eine gewisse Führungskraft, Führungsimpulse, die von Deutschland ausgehen. Und das leisten wir nicht.
Sagt Karl Theodor zu Gutenberg.
Cicero Politik, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.
Karl Theodor zu Gutenberg war Wirtschafts- und Verteidigungsminister unter Kanzlerin Merkel, bayerischer Shootingstar der Bundespolitik, adelig, stilsicher, eloquent, beliebt im Volk und bei den Medien. Ein Höhenflug, der je endete, mit einem heilsamen Aufprall, wie er selbst sagt. Nun ist er zu Gast im Cicero-Podcast Politik. Mein Name ist Daniel Gräber, Ressortleiter bei Cicero. Herzlich willkommen, Herr zu Gutenberg.
Eine Freude, bei Ihnen zu sein.
Herr zu Gutenberg, Sie haben nach dem Ende Ihrer politischen Karriere auch Ihr schriftstellerisches Talent entdeckt. Gerade ist ein Buch von Ihnen neu erschienen mit kleinen Kurzgeschichten, Beobachtungen aus dem Alltag, teilweise auch sehr persönlich. Und ich habe darin eine Passage entdeckt, aus der ich gerade schon zitiert habe. Da haben Sie nämlich Ihr Ende als Minister, haben Sie da als einen mit einem bunten Ballon verglichen. Sie selbst seien einmal ein solcher Ballon gewesen, der gar nicht hübsch genug platzen konnte. Der Knall tat mir gut, schreiben Sie, auch der schmerzhafte, aber heilsame Aufprall. Von was hat Sie dieser Aufprall geheilt?
Vor den verrückten Versuchungen, die dieses Geschäft mit sich bringt, vor all den Schweinereien, die mit dem politischen Leben einhergehen, vor der Gefahr, seinen Charakter zu verlieren, vor Eitelkeiten, vor all den Dingen, die über Jahrhunderte hinweg, Jahrtausende, wenn man so will, mit dem politischen Geschäft schon verbunden sind, verbunden wurden. Und ich war dieser Gefahr am Ende im Zweifel auch nicht mehr gewachsen. Und von daher war das rückblickend ein richtiger Moment, der geschehen ist. Ich hatte ohnehin vor, aus der Politik auszuscheiden 2013. Das war mit der Familie auch schon eine ausgemachte Sache. Dann kam es ein bisschen früher. Aber es war deswegen der richtige Moment. Er war nicht nur hübsch, aber er war auch sehr lehrreich. Und ich bin schon sehr dankbar, auch die Härten dieser Lehre erfahren zu haben, weil sie mir vieles im Leben danach erleichtert haben.
Ja, würden Sie sagen, dass Ihr rasanter Aufstieg vielleicht zu rasant war damals?
Ja, selbstverständlich. Das war ein vollkommen bizarrer Höhenflug, der sich da ergeben hatte und den es, ja, wenn man so will, auch gar nicht so häufig gab in dieser Form. Und daran ist man ja auch nicht nur alleine schuld, sondern da haben natürlich auch viele daran mitgewirkt. Ihre Zunft auch nicht zu einem unerheblichen Teil. Auf der anderen Seite war es ja nicht so, dass ich jetzt nur in 3 Jahren politisch Karriere gemacht hätte. Ich war insgesamt 9 Jahre in der Politik und bevor ich 2009 in sehr jungen Jahren und wahrscheinlich in zu jungen Jahren diese Ministerämter dann innehaben durfte, war damals 36, 37 mit all der Verantwortung, die damit einherging, war ich aber da ja doch schon 6, 7 Jahre Bundestagsabgeordneter. Also so ganz aus dem Nichts kam es nicht, aber es war schnell, es war hoch, es war zu schnell, es war zu hoch und dann wird die Sonne dann schon plötzlich sehr, sehr grell und da kann man dann auf die griechische Mythologie zurückgreifen und wahrscheinlich ist das sogar eine ganz gute Analogie.
Sie waren ja damals wirklich auch in Rekordzeit, wurden Sie ja zu einem der beliebtesten Bundespolitiker, wenn man den Umfragen glaubt, überhaupt. Also nicht nur bei den Medien waren Sie beliebt, sondern auch bei den normalen Bürgern wohl. Was glauben Sie, was Sie da für ein Bedürfnis befriedigt haben?
Das weiß ich nicht, weil ich mich ja nicht auf dieser Seite befand. Aber was mir immer wieder gespiegelt wurde, war, dass offensichtlich anerkannt wurde, dass ich nicht mit den alten Stanzen geredet habe und sondern immer darum bemüht war, aus meinem Herzen keine Mördergrube zu machen, das zu sagen, was ich tatsächlich dachte, nicht immer so kompromissbereit war, wie man es in dem Geschäft vielleicht manchmal sein sollte, was mir auch nicht nur Freunde eingebracht hat. Und ich einen großen Wert darauf gelegt hatte, den Menschen das zu erklären, was man tut. Und da war offensichtlich ein gewisses Bedürfnis da. Vielleicht ist mir das an der einen oder anderen Stelle gelungen und hat eben einen Beitrag dazu geleistet. Und alles andere ist ja in den wundervollsten Farben auch schon immer wieder beschrieben worden. Ob das zutrifft, das weiß ich nicht.
Wenn ich Sie jetzt so höre, da kommt mir spontan ein Vergleich in den Kopf, wo Sie sagen müssen, ob der in irgendeiner Weise passt. Wenn ich aufs jetzige Kabinett gucke, ist da Robert Habeck auch so jemand, der sehr schnell sehr populär wurde und jetzt auch irgendwie damit zu kämpfen hat?
Was ich an Robert Habeck sehr schätze, ist der Umstand, dass er jetzt auch nicht nur zu platten Sprechblasen neigt, auch wenn ihm das gelegentlich vorgeworfen wird, sondern jemand, der sich auch mal die Zeit nimmt, etwas zu überlegen und den Menschen auch mal sagt, davon verstehe ich nichts. Jetzt darf daraus natürlich auch nicht eine dauerhafte Masche werden. Aber ich glaube, bei den Menschen kam zunächst einmal an, dass er jetzt nicht in die klassischen Schablonen passte. Was für ihn offensichtlich schwierig ist, ist, dass damit natürlich irgendwann auch verbunden ist, das rein grüblerische, nachdenkliche alleine reicht nicht, sondern Politik und die Beobachtung vor Politik verlangt natürlich irgendwann auch Ergebnisse und an denen wird man dann auch gemessen. Und ich glaube, da sind die Vergleiche dann schon irgendwann hinkend, weil wir erstens, sagen wir mal, in einer unterschiedlichen Zeit tätig waren, zum Zweiten in einer ganz anderen Konstellation. Er war natürlich auch jetzt, wenn man so will, ein charismatischer Lichtblick in einer jetzt nicht nur von unglaublich charismatauglichen Kollegen. Das ist ja kein menschlicher Vorwurf, den ich hier mache, sondern es ist einfach so. Ein Olaf Scholz wird nie ein Charismatiker werden. Und das ist schon etwas, das die Menschen schon auch brauchen. Nicht nur, aber auch. Und vielleicht flogen ihm deshalb am Anfang auch die Herzen zu, scheint sich ein bisschen erschöpft zu haben. Ich halte ihn noch weiterhin für relativ unverbogen als Charakter, auch wenn ihm gerne anderes zugedichtet wird. Und gleichzeitig finde ich es ganz gut, dass er jetzt auch nicht der Klischee-Politiker in seiner Karriere war, sondern aus einem ganz anderen Feld kam. Und auch das tut dem Laden ja eigentlich ganz gut.
Haben Sie denn mit Blick auf die Bundespolitik jetzt in Deutschland aber das Gefühl, dass das mit den Grünen jetzt aus Sicht von CDU und CSU, dass da überhaupt noch sinnvoll zu regieren ist?
Auch wenn CDU, CSU anderes behauptet, wenn nur so Mehrheiten herzustellen sind, wird man, glaube ich, den Schaum vor dem Mund, den man gerade hat, irgendwann wieder abwischen. Angesichts der Alternativen, wobei eine dieser Alternativen ja sogar den Begriff Alternative im Parteinamen trägt, wird man nicht mit Bausch und Bogen diese Option verdammen können. Ob man es will, ist eine andere Frage. Aber am Ende wird man, wenn sich die Ränder weiter stärken, wird man in der Mitte die Kompromisse finden müssen. Besser ist es natürlich, wenn man Kompromisse hat, die ideologisch etwas näher beieinander liegen. Das ist jetzt nicht immer nur einfach zwischen Grün und Schwarz. Auf der anderen Seite gab es Konstellationen in den Ländern, die man durchaus als funktionsfähig betrachten kann. Am Ende hängt es am Personal, an der Kompromissfähigkeit und ja letztlich an unserem System, das den Konsens ja verlangt und wo die reine Lehre als solche nie durchsetzbar ist.
Jetzt haben Sie zwischenzeitlich einige Jahre in den USA gelebt, wahrscheinlich auch, um etwas Abstand auch von Deutschland zu gewinnen. Wenn Sie sich die politische Landschaft dort anschauen und die deutsche, wie sie jetzt ist und vielleicht in den nächsten Jahren noch werden könnte, wo sehen Sie da Parallelen, wo sehen Sie da Unterschiede?
Also zunächst hatte ich das Glück, in die USA gehen zu können und auch nochmal in dem einen Leben, was man hat, nochmal komplett in eine neue Kultur einsteigen zu können. Also das war jetzt nicht nur, um Abstand zu gewinnen, sondern gleichzeitig nach dem Abschluss der politischen Karriere zu sagen, ich habe nochmal die Möglichkeit, etwas Neues kennenlernen zu dürfen und auch zu sehen und auch mich nochmal in einem ganz anderen Feld zu betätigen. Das war der eigentliche Grund. Auf der anderen Seite war es gut, den Abstand zu haben. Aus unterschiedlichen Gründen. Wir haben es mit zwei vollkommen unterschiedlichen Kulturen zu tun, auf beiden Seiten des Atlantiks, auch wenn wir immer wieder das Gefühl vermitteln, naja, wir sind uns ja so ähnlich und wir sind doch eigentlich eine westliche Wertegemeinschaft und. Es sind schon viele Diskrepanzen da. Es gibt eine Parallele, wo uns die USA jetzt nicht nur im Positiven einen kleinen Schritt voraus ist, wo wir aber mit 7 Meilenstiefeln hinterher hechten und hecheln. Das ist die zunehmende Polarisierung der Gesellschaft. Das ist eine unerbittliche Tonalität, die Einzug gehalten hat und die sich in erbitterten politischen Kämpfen jetzt auch dann widerspiegelt. Und das ist etwas, was eine gewisse Parallele gerade darstellt und was vielleicht ein Abbild der Demokratie in unserer Zeit heute ist, dass man sich auch natürlich nochmal befeuert durch Social Media und all dem, was wir vielleicht in der Form vor 10, 15 Jahren noch nicht hatten. Die Unterschiede sind natürlich solche, die man zunächst mal in der Mentalität zu finden hat, die viele historische Gründe hat. Wir haben es mit einem klassischen Einwanderungsland zu tun, auch wenn ein Präsident Trump oder möglicherweise ein wiedergewählter Präsident Trump es gerne so weit wie möglich herunterschrauben will, genau dieses Einwanderungsdiktum, das die USA ja immer ausgezeichnet hat. Aber es sind Menschen gekommen, die eigentlich ursprünglich, die so gut wie nichts in ihren Hosentaschen hatten und die sich gegen viele Widerstände durchkämpfen mussten und wo das Scheitern keine Option war, sondern da war das immer wieder Aufstehen die Option. Und das ist etwas, was in den USA sehr gutiert wird, ganz im Gegensatz zu unserem Lande, wo man gerne stigmatisiert wird, wo man, wenn man eine Firma an die Wand fährt, Zweifel keinen Kredit mehr bekommt. In den USA wird sowas als Erfahrungswert abgebucht und jetzt nicht, wenn man, und zwar positiv als Erfahrungswert, nicht, wenn man 10-mal im Jahr scheitert, aber das Gewisse immer mal wieder auf die Nase fallen und dann das wieder aufstehen, ist etwas, was bewundert wird. Und bei uns wird es gerne mit Häme bedacht oder mit einer gewissen Schadenfreude. Und es verwundert ja auch nicht, dass Schadenfreude ein Wort ist, das es im Englischen nicht gibt. Die nutzen das deutsche Wort. Das ist immer wieder interessant. Also von daher ist man hier schon Mentalitätsunterschied, der sich dann auch äußert in großen Entwicklungssprüngen, die dann auch umgesetzt werden. Entwicklungssprünge zwischen unseren Ohren haben wir auch. Also wenn es darum geht, die Innovationskraft, den Innovationsgeist, der war in Deutschland auch immer gegeben, in Europa viel gegeben. Das Ganze aber dann in Weltmarktführerschaft hineinzubringen, dass man an der Spitze der technologischen Entwicklungen bleibt, gleichzeitig aber auch eine wirklich große Kraft dabei entwickelt, hat wiederum viel mit dieser Risikokultur zu tun dort drüben, wo wir immer eher etwas vorsichtiger sind und das Risiko scheuen. All das greift in eine große Mentalitätsunterschiedlichkeit und die muss man dann auch begreifen, wenn man aus diesem transatlantischen Verhältnis künftig auch etwas Positives gestalten will, weil es ist derzeit durchaus gefährdet.
Also machen Sie jetzt einen Unterschied in der politischen Kultur, würden Sie sagen, sind die USA oder sollten sie uns kein Vorbild sein, diese zunehmende Polarisierung in verfeindete Lager, aber was den Unternehmergeist, den Pioniergeist angeht und die Risikobereitschaft, da sollten wir sie uns zum Vorbild nehmen?
Ich glaube, ein gesunder Mix ist richtig. Wir sollten jetzt auch nicht das schlechtreden, was wir hier haben, auch eine gewisse Konstanz in den Dingen, die wir schaffen, die wir machen, dass wir jetzt nicht aus jeder Idee sofort einen Hype entwickeln. Das ist manchmal sehr amerikanisch und dann platzen diese Seifenblasen auch manchmal sehr hübsch. Also all das ist etwas, wo man sagen kann, bitte nicht die Extreme bedienen, aber auf beiden Seiten nicht die Extreme bedienen. Aber man kann schon voneinander lernen, was das unternehmerische, das Unternehmertum anbelangt, was die globale Aufstellung als im wirtschaftlichen Bereich betrifft. Da gibt es Dinge, die kann man immer wieder, sicher mit kritischem Geist, aber tatsächlich auch positiv aufnehmen. Die politische Kultur ist natürlich trotz aller Analogien, die wir haben in den Stimmungslagen derzeit oder der Entwicklung der Stimmungslagen, könnte kaum unterschiedlicher sein. Also wir haben es dort mit einem Zwei-Parteien-System zu tun, wir haben es mit einem vollkommen anderen Wahlsystem zu tun, wir haben es mit teilweise sehr dysfunktionalen Institutionen zu tun. Ist auch besorgniserregend, das nahm zu in den letzten Jahren. Vieles ist allerdings auch Symptom der Entwicklung vieler Jahrzehnte, wo man einfach auch nicht reformfreudig genug war, um das mal anzupacken. Also da muss man die Unterschiedlichkeiten sehen.
Und in Deutschland, wie würden Sie die momentane Verfasstheit unseres Landes beschreiben?
Ich glaube, wir boxen sehr unter der Gewichtsklasse, die wir haben könnten. Wir werden in meinen Augen dem Anspruch, drittstärkste Wirtschaftsnation dieser Erde zu sein. Es wechselt ja immer so zwischen 3 und 4 mit den Japanern, sind wir da im ewigen Ringkampf. Dem werden wir nicht gerecht. Und das ist etwas, was mich bedrückt, weil an sich die Potenziale weiterhin gegeben sind in unserem Lande, um das auch zu bedienen. Insbesondere auch, wenn wir uns mehr bewusst machen würden, welche welche Triebkraft wir das für das Ganze im europäischen Kontext auch auf den Weg bringen könnten. Und wir fallen seit Jahren, wenn man so will, seit sicher zwei Jahrzehnten eigentlich, fallen wir aus als die Impulsgeber Europas und haben das immer so gewiss verschüchtert mit unserer Vergangenheit begründet. Gleichzeitig sind aber viele europäische Partner oder Mitgliedstaaten und die Regierungen so aufgestellt mittlerweile, dass sie sagen, wir erwarten uns eine gewisse Führungskraft, Führungsimpulse, die von Deutschland ausgehen. Und das leisten wir nicht. Die letzten Impulse kamen regelmäßig aus Paris. Und dann, was gab es dann von unserer Seite? Donnerndes Schweigen. Einfach nichts, gar nichts. Manchmal wurde Paris aufgefordert, was zu tun. Und dann war man bereit, die Reden zu korrigieren. Aber über die Korrektur hinaus ist dann relativ wenig passiert. Also da geschieht zu wenig. Gleichzeitig, wenn Sie mich nach der Situationsbeschreibung Deutschlands fragen, ich bin schon besorgt über die, wir haben es ja schon vorhin kurz angesprochen, über die zunehmend harte, unversöhnliche Diktion in unserem Land, die Tonalität, die nicht in vielen Kreisen nicht von großem Respekt getragen ist, die die anderslautende Meinung erstmal abbügelt, wo es darum geht, den politischen Gegner eher zu vernichten, als auch eine gewisse Grundwertschätzung der anderen Meinung gegenüber aufzubringen. Man muss Meinungen nicht teilen, aber man sollte sich mit ihnen auseinandersetzen in einer Form, dass das Gift nicht in die Bevölkerung hineingetragen wird. Und das nimmt zu und das nimmt in meinen Augen relativ dramatisch zu. Und all das stärkt uns derzeit nicht. Jetzt sind andere Demokratien davon auch betroffen. Aber von einem Land, das sich den Anspruch setzt, weiterhin eine so starke Wirtschaftsnation zu sein und gleichzeitig sich den Anspruch setzt, den Wohlstand der Menschen auf einem gewissen Niveau zu halten, ist mehr zu erwarten, was diese Entwicklung betrifft.
Und wie erklären Sie sich, wie das zustande kommt?
Ja, die Erklärungsmuster sind ja viel diskutiert und da bin ich jetzt auch, da komme ich jetzt nicht mit revolutionären neuen Ideen. Es hat natürlich viel damit zu tun, dass die Menschen sich überlastet fühlen angesichts der zunehmenden Komplexität auf dieser Welt, einer nicht mehr berechenbaren geopolitischen Ausgangslage, wie das noch im Kalten Krieg der Fall war, wobei ich jetzt zynisch berechenbar sage, aber sie war in gewisser Weise berechenbar. Die Kräfteverhältnisse verschieben sich fundamental auf dieser Erde. Wir haben neben den klassischen Einflussfaktoren, die Einflussfaktoren der neuen Technologien, die die Menschen zunehmend überfordern, auch nicht verwunderlich, überfordern mich selbst. Ich bin kein Techniker und keiner, der sofort versteht, warum künstliche Intelligenz funktioniert, wie sie funktioniert, als ein Beispiel, um das mal nur auszugreifen. Und all das wird den Menschen gleichzeitig nicht mehr so vermittelt, dass sie Vertrauen in die Lösungskompetenz haben. Und dann ist es relativ einfach, aus dieser Gefühlslage heraus dann Ängste zu bedienen. Und die Ängste werden gerne von den Rändern bedient. Allerdings können sich auch die Mitteparteien nicht ganz davon freischreiben, immer mal wieder auf dieser Angstwelle mitzuschwimmen. Und damit entsteht nicht das notwendige Gegengewicht zu den lautesten Marktschreiern, die sich auch sehr viel mehr in der Lage zeigen, die neuen Medien heute so zu bedienen, dass das bei den Menschen in ihren Filterbubbles dann auch ankommt. Und diese Ängste eben nochmal zusätzlich bedient werden. Und das ist nochmal, das ist keine neue und besonders intellektuell tiefgehende Erkenntnis. Darüber haben auch schon andere nachgedacht. Aber die Grunddiagnose, glaube ich, ist schon richtig.
Jetzt gibt es momentan aber dieses Gefühl, was Sie beschreiben, das kenne ich auch und zwar auch aus wirklich bürgerlichen Kreisen von Unternehmern, gestandenen Persönlichkeiten, die im Grunde aber auch das Vertrauen in das politische System überhaupt, in die momentan politische Elite und letztendlich auch in das politische System überhaupt haben, dass die, die an der Macht sind, überhaupt in der Lage sind, die komplexen Lösungen, die wir bräuchten, zu finden.
Also sage ich jetzt mal als Wähler, eine Inflation von Großbegabungen im politischen Geschäft haben wir nicht. Aber das gilt jetzt nicht nur für Deutschland. Es begibt sich einfach auch kaum mehr einer ins Geschäft, der über entsprechende Erfahrungswerte verfügt. Wenn Sie jetzt gerade über Unternehmer und die Wirtschaft gesprochen haben, da ist die Reflexion dieses Erfahrungswertes in einem Bundestag mittlerweile eine Minderheit. Also Menschen, die sich wirklich auf diese Erfahrungswerte stützen können und die dann auch entsprechend einbringen. Der Querschnitt der Bevölkerung ist nicht der Querschnitt des Bundestags. Und dazu kommt ein sklerotisches Parteiensystem. Also die Parteien selbst sind monolithische Blöcke, die auch die Durchlässigkeit kaum zulassen, dass Menschen mal in die Politik gehen, aber auch wieder in ihren Job zurückkehren können. Dann ist die Rückkehr in die Politik so gut wie ausgeschlossen. Also Friedrich Merz ist da eine Ausnahme, aber der hat auch ein paar Anläufe gebraucht, nicht? Also, und da hat, ich weiß nicht, was dafür geopfert oder nicht geopfert. Aber es darf ja, letztlich soll es ja nicht nur ein Opfer sein, sondern es soll diese Möglichkeit geschaffen werden. Und das würde, glaube ich, in meinen Augen schon auch das Vertrauen in der Bevölkerung wieder ein Stück nähren, weil man sagt, die kennen jetzt nicht nur die Gremiensitzungen und die Intriganz dieses Geschäftes, sondern sie wissen eben schon, wie wir da draußen ticken. Und wenn das etwas mehr sich reflektiert sähe, wären wir, glaube ich, ein bisschen besser dran. Aber da müssen die Parteien auch in ihren eigenen alte eitelkeitsbedienenden Strukturen sich öffnen. Und dieses Öffnen ist natürlich schwierig, wenn sie da Charaktere sitzen haben, die nichts anderes tun, als frischen Wind zu verhindern.
War das bei Ihnen letztendlich auch ein Problem? Ich meine, gestolpert sind Sie über Ihre Plagiatsaffäre, aber letztendlich hatten Sie doch vielleicht auch das Problem, dass Sie diese Ochsentour durch die CSU nicht mitgemacht haben.
Ja, ich war wahrscheinlich da in der Hinsicht schon eine Ausnahme, weil ich ja bis ein Jahr, bevor ich angetreten bin, um für den Bundestag zu kandidieren, noch nicht mal Parteimitglied war. Also ich habe weder diese Jugendorganisationen damals mitgemacht und all das nicht. Und da hat auch keiner auf mich gewartet, sondern da musste ich dann auch durch Kampfabstimmungen und Ähnliches durch. Und natürlich gab es diejenigen, die gesagt haben, was will der Kerl? Und der hätte sich jetzt mal erstmal anständig da hochdienen müssen und alles, was da kam. Und dann ist es nicht selten so, dass wenn die Wahlergebnisse stimmen, sind die Gesichter um einen fröhlich. Und wenn man aber die erste Schwäche zeigt, erinnern sich dann diejenigen schon sehr gut an ihre ursprüngliche Skepsis. Und dann hat man über die Jahre gelernt, wie man mit denen umgeht, die in einem jetzt in einem Parteigefüge nicht nur passen. Aber das ist jetzt nicht nur ein Phänomen, was es jetzt in meinem Fall bei vereinzelt in der CSU gab, sondern das finden sie überall. Und das ist eben aber die Problematik dieser Parteienstruktur. Also in der Hinsicht war ich vielleicht eine Ausnahme, ein Quereinsteiger, wobei von einem 29-Jährigen oder 30-Jährigen, der ich damals war, um einen Quereinsteiger zu reden, vielleicht ein bisschen blöd klingt, aber ich war eben davor nicht parteipolitisch gebunden. In dem Sinne war ich ein Quereinsteiger und dann eben auch wieder ein Queraussteiger, ein bisschen schneller als gedacht. Aber es fiel mir deswegen natürlich auch leicht, weil ich gesagt habe, ich gehe erst in die Politik, wenn ich wirklich komplett unabhängig bin und nicht darauf angewiesen bin. Und ich bin natürlich davon ausgegangen, dass ich jeden Tag auf die Schnauze fliegen kann. Und das bin ich ja dann auch. Aber dann war ich zumindest so abgesichert, dass ich mir während der politischen Zeit auch meine Unabhängigkeit in meiner Meinung leisten konnte.
Unter welchen Umständen könnten Sie sich eine Rückkehr in die Politik vorstellen?
Unter wirklich keinen. Die Zeit ist vorbei. Und das können jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht sehen. Mein Gegenüber, Herr Gräber, lächelt, so ein bisschen ungläubig. Aber aus meinem Gesicht kommt hoffentlich die notwendige Überzeugung. Ich habe 10 Jahre gehabt oder knapp 10 Jahre in der Politik gehabt. Das war intensiv genug. Ich übernehme gerne in einer Gesellschaft wie jeder andere ein gewisses Maß an Verantwortung, um etwas mitzuhelfen, dass es der Generation unserer Kinder hoffentlich gut geht und in einigen Bereichen vielleicht auch besser geht. Aber da muss man sich einen anderen Turf suchen als die Politik.
Dann lassen Sie uns noch zum Schluss über Ihr Buch sprechen. Es trägt den Titel 3 Sekunden. Wofür stehen die 3 Sekunden?
Die 3 Sekunden stehen für das Gegenwärtige, für die Gegenwart. Es haben irgendwann einmal Neuroscientist, sagt man auf Englisch, also Neurowissenschaftler, festgestellt, dass das menschliche Empfinden der Gegenwart maximal 3 Sekunden dauert. Das ist eigentlich ziemlich lang, wenn man sich das überlegt. Und es ist eine Chiffre dafür, dass ich das Gefühl habe, dass wir uns zu wenig mit den gegenwärtigen Erfahrungen, Impressionen befassen, sondern zu sehr uns treiben lassen von der eigenen Vergangenheit, von den Ängsten, was die Zukunft anbelangt, und dass eine Gegenwart in ihrer Betrachtung und in ihrem Geschehen ja zunächst mal was vollkommen Neutrales ist. Es ist weder negativ noch positiv. Und wir erlauben uns viel zu selten diese Faszination der Gegenwart. Und daraus sind die Geschichten entstanden, dass ich einfach immer wieder tagsüber hingerissen bin von ganz alltäglichen Gegebenheiten, Erfahrungen, die etwas in mir auslösen, die eine Reflexion auslösen oder die den nächsten Gedanken auslösen und den ich dann aber auch steuern kann und der jetzt nicht nur von außen beeinflusst ist. Und ich bin eben nicht von den Verrücktheiten meines Lebens, und da gab es nicht so wenige, als solches fasziniert, sondern eher von dem Zauber, den der Alltag auch ausmachen kann. Und ich glaube, den unterschätzen wir ein bisschen zu sehr. Und deswegen habe ich diese Erfahrungen, die ich jeden Tag mache, immer mal wieder in kleine Geschichten gegossen und als ein Angebot gesehen, ohne damit eine politische Agenda zu verbinden, ohne damit irgendwie einen eigenen Karriereweg einschreiten zu wollen, sondern nur als ein Angebot zu sagen, innehalten kann sich auch mal lohnen. Einmal mal kurz sich die Zeit wieder zu nehmen, nachzudenken über gewisse Dinge und ohne die Menschen dabei zu belehren. Und das, glaube ich, kommt einfach in unserer Gesellschaft heute ein bisschen zu kurz. Dabei ist es gar nicht so furchtbar schwer.
Also es sind eigentlich kleine Meditationen über den Alltag und aus dem Alltag.
Ja, manchmal ist es wie eine kleine Meditation. Manchmal ist es auch nur eine Beschreibung der Stärken und Schwächen, die wir alle haben. Und das Feedback, das ich darauf bekommen habe, zeigt, dass sich offensichtlich viele Menschen damit identifizieren können. Also die sagen, es tut gut, mal etwas zu lesen, was ich so auch erfahre. Und dann sind daraus, ich habe das ja zunächst veröffentlicht auf einer Social-Media-Plattform, vor denen ich immer eine gewisse respektvolle Distanz gehalten habe, weil mir die Tonalität da schon recht häufig auf den Wecker geht. Aber plötzlich haben sich Diskussionen, auf LinkedIn findet das Ganze statt, Diskussionen daraus entsponnen, wo man wirklich sagt, das hat eine gewisse Grundqualität und es findet dieses Nachdenken statt. Und eben nicht dieses vergiftete, toxische, den anderen wieder nur irgendwie niedermachende, sondern plötzlich ist ein Diskurs, ein Dialog im Gange, wo ich sage, da würde ich gern mehr davon haben. Und dann glaube ich, müsste man sich nicht ganz so um die sich abzeichnenden Abgründe in unserer Gesellschaft Sorgen machen.
Gut, Herr zu Guttenberg, dann bedanke ich mich herzlich für dieses interessante Gespräch. Das war der Cicero-Podcast Politik. Sie finden diesen und alle anderen Folgen auf den bekannten Podcast-Plattformen und auf cicero.de.
Cicero Politik, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.